Sonst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Heute drehen wir das ganz große Rad. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einem neuen Blick auf die Kulturlandschaft ganz im Norden Deutschlands. Auch heute bin ich zu Gast bei einem der Menschen, die die Kulturszene Schleswig-Holsteins bewegen. Und er dreht wirklich am ganz großen kulturellen Rad hier im Land, Guido Fröse. Wie lange kennen wir uns jetzt?
15 Jahre bin ich hier. Wann haben wir uns kennengelernt?
Ja, wahrscheinlich vor 16 Jahren, ja. So ungefähr. Also du malst nicht, du singst nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Du spielst kein Instrument, du arbeitest nicht als bildender Künstler. Was denkst du, warum ich so frei heraus eben behauptet habe, dass du am ganz großen kulturellen Rad drehst?
Naja, Gott sei Dank hört man mich so selten Instrument spielen, aber es ist wohl eher das Kulturmanagement.
Das ist sehr klein zusammengefasst. Ich habe mal geguckt, was du gerade alles so machst. Also seit April vergangenen Jahres bist du im Vorstand des Kompetenzzentrum Musikalische Bildung Schleswig-Holstein. Du bist seit 6 Jahren Sprecher im Verband der Bundes- und Landesmusikakademien in Deutschland. Du bist Chairman der Ars Baltica. Du bist Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung hier im Kreis, Lehrbeauftragter Kulturmanagement an der Uni in Kiel, im Vorstand der Eider- und Kanalregion Rendsburg. Du bist Vorsitzender des Landeskulturverbandes und ganz nebenbei, und ich glaube, das ist dein Brötchenjob, der Leiter und Geschäftsführer des Nordkollegs Rendsburg, der Akademie für kulturelle Bildung. Habe ich was vergessen?
Nee, das, glaube ich, reicht aber auch. Es ist lange her, dass ich das so geballt vor Augen geführt bekommen habe.
Macht deine Frau das nicht, dass sie dann sagt, Alter, irgendwann ist genug?
Ja, natürlich überlegt man ab und zu mal, an welcher Stelle man hier und da nochmal Zeit gewinnen kann.
Hat so ein bisschen was von multipler Persönlichkeit, oder?
Manchmal ja, da muss man überlegen, mit welchem Hut man gerade unterwegs ist. Aber manchmal hilft das auch, sich schnell einen anderen Hut aufsetzen zu können.
Beispiel?
Ach, im Kontext der Corona-Pandemie war doch das mit dem Hut Landeskulturverband doch deutlich näher dran an der Entstehung von Corona-Schutzverordnungen. An Rücksprachen und so weiter. Der Nordkollegleiter wäre seltener involviert worden, ja, als der Landeskulturverbandsvorsitzende.
Da setzt Guido Fröse sich dann den anderen Hut auf.
Und so hat das Vorteile.
Mhm. Gut. Ja, es ist tatsächlich ziemlich genau 2 Jahre her, dass aus Wuhan, aus der Volksrepublik China, sich ein Virus auf den Weg macht, die Welt zu erobern. Mit Erfolg, leider. Seit 2 Jahren ist Corona das beherrschende Thema, auch hier in der Kulturszene Schleswig-Holsteins. Wie hat es deiner Meinung nach, deiner Beobachtung nach, die Kulturlandschaft hier in Schleswig-Holstein verändert?
Also ich glaube, dafür muss man sich die Pandemie noch mal ein bisschen genauer angucken, beziehungsweise die Zeitabschnitte der Pandemie. Am Anfang war das große Unbekannte. Wir gingen in den Lockdown, alle gleichzeitig gingen in den Lockdown. Es war völlig unklar, wann wieder geöffnet wird, was passiert, wie weit man sich schützen muss. Und in der Zeit gab es eine große Aufgeschlossenheit gegenüber diesen Maßnahmen und man hat das gut mitgemacht. Es ist aber nicht nur eine Zeit der Einschränkung gewesen, sondern auch eine Zeit der Solidarität. Das ging ganz schnell mit der Solidarität gegenüber Künstlerinnen und Künstlern, gegenüber den Institutionen, die zumachen mussten, gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause bleiben mussten und in Kurzarbeit gegangen sind und so weiter. Das habe ich eigentlich in guter Erinnerung. Wir haben ja als Landeskulturverband schnell angefangen mit der Kulturhilfe Schleswig-Holstein. Ich glaube, als erstes Bundesland, auch direkt am ersten Lockdown-Wochenende, hatten wir schon auch die ersten Mittel zusammen und haben die dann auch schnell verteilt, und dann haben wir im großen Stile auch Mittel vom Land bekommen und die an Künstlerinnen und Künstler verausgabt, und es hat viele Spenden gegeben in dieser Situation und Kunstkäufe und Nachfragen nach dem Befinden von Künstlerinnen und Künstlern, und das hat diese erste Pandemiezeit geprägt. Und was wir jetzt gerade erleben, ist das Gegenteil, das Auseinanderfallen von Gesellschaft, auch die Diskussion über die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, auch die Ellbogen sind wieder ein bisschen mehr draußen, als es am Anfang so war. Und deshalb hat die Corona-Pandemie die Kulturlandschaft schon verändert. Ich meine, uns ist nichts bekannt von großen Institutionen, die es nicht mehr gibt, dank der Hilfen, die es auch gegeben hat. Aber es hat doch die eine oder andere persönliche Existenz getroffen. Menschen, die nicht mehr als Musikerin, als Musiker arbeiten konnten, sondern in andere Brotjobs gegangen sind und auch schwer nur aus diesen anderen Jobs wieder rauskommen, um wieder künstlerisch aktiv zu sein. Und da haben wir sicherlich in der Pandemie auch was verloren.
Haben wir da was verkehrt gemacht?
Also nachher weiß man sowieso immer besser, wie man es anders gemacht hätte. Und ich bin erstaunt immer noch darüber, wie schnell Prozesse in Gang gesetzt werden können, wie schnell es eine Kulturhilfe geben kann, wie schnell es Corona-Hilfen geben kann, wie schnell Institutionen unterstützt werden können. Wenn wir in anderen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen genauso schnell gewesen wären, ich sag mal Klimaschutz, andere Bereiche, die relevant sind, dann wird es uns heute ganz anders gehen. Also da habe ich doch Staatshandeln erlebt, von dem ich nachhaltig beeindruckt bin.
Also wir können tatsächlich auch unbürokratisch.
Wir Deutschen. Wir können Krise und wir können das auch unbürokratisch oder mit der gebotenen Form der Bürokratie. Und siehe da, es können aber auch Ausnahmen gemacht werden davon. Es gibt Sonderfristen, es gibt Sonderregelungen und so weiter. Es geht anscheinend.
Mit meiner Frage, wie sich die Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein verändert hat, die ist ja zweischichtig. Einerseits natürlich das Finanzielle, das hast du gerade angesprochen, auch die Menschen, die Künstlerinnen, die Künstler, die jetzt beim Discounter an der Kasse arbeiten, weil sie die Zeit nicht überstanden haben. Das ist das eine. Aber wie würdest du sagen, hat sich die Landschaft kulturell verändert?
Ja, also wir haben natürlich einen wahnsinnigen Digitalisierungsschub erlebt in dieser Zeit. Und es gibt neue Formate, es gibt viele neue Formate. Auch eigene digitale Kunstformen, die auch nur im digitalen Raum entstehen können, auch die haben einen Schub erlebt und auch eine neue Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt Gemälde, die ausschließlich über digitale Medien entstehen, die du auch ausschließlich digital angucken kannst. Und dasselbe gilt für manche Musik und für manche Filmproduktionen auch. Und ja, das ist ein ganz spannendes neues Feld entstanden, ja, was wahrscheinlich beschleunigt worden ist durch den Zustand, aber schon im Keim irgendwo da war natürlich.
Als Vorsitzender des Landeskulturverbandes bist du auch das Sprachrohr sozusagen der Kultureinrichtungen Schleswig-Holsteins, das Bindeglied zwischen den Kultureinrichtungen und der Landesregierung. Wie sehen die Sorgen aus, die Nöte, die Bedenken, die Wünsche, die da an dich herangetragen werden von Seiten der Kulturschaffenden?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie stark wer wie betroffen ist. Und was stark betroffen ist, ist die musikalische Ausübung von Anfang an gewesen. Das Singen zu verbieten war das Erste, was passiert ist. Und in der Situation sind wir jetzt im November 2022 wieder. Und das Blasmusizieren, und das betrifft natürlich
Januar 2022.
Januar, was habe ich gesagt?
November, du bist schon im November.
Raus. Januar 2022.
Ich kann schneiden, das heißt nicht, dass ich es tue.
Sind wir jetzt wieder und betrifft die Musik natürlich ganz stark. Und auf der anderen Seite hat es gleich die ausübende Musikerinnen und Musiker getroffen, die von heute auf morgen keine Aufführungsmöglichkeiten mehr hatten. Es hat die solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler getroffen, die wir in der Zeit ganz besonders kennengelernt haben. Es gab ja überhaupt keine Information darüber, wie viele Menschen wir eigentlich haben, wie viele Künstlerinnen und Künstler gibt es in Schleswig-Holstein, wie viele bildende Künstler, wie viele Musikerinnen und Musiker, wie viele Filmleute, wie viele Autorinnen und Autoren. Alles unbekannt, weil es dazu kein Register gibt. Und wir haben in den 2 Jahren Pandemie sehr viel gelernt dazu und viele Daten bekommen, viele Anfragen bekommen und kennen die Szene heute deutlich besser. Und die Nöte eines solo-selbstständigen Musikers sind andere als die einer Musikschule, als die eines Chores, als die einer Weiterbildungsinstitution, als die einer Volkshochschule, als die eines Museums. Und auf den Landeskulturverband sind halt von allen Seiten unterschiedliche Meldungen dazugegangen. Und das muss man gewichten und abwägen und reagieren. Irgendwie eine Form von ausgleichender Gerechtigkeit auch im Kulturbereich zu haben, um dann gegenüber anderen Politikfeldern zu sagen, so, das ist die Rolle von Kultur, nimmt darauf Rücksicht.
Wie konntest du denn helfen oder ihr als Landeskulturverband?
Wir haben ganz ad hoc geholfen. An dem ersten Freitags wurde der Lockdown verkündet. Samstags haben wir die Kulturhilfe Schleswig-Holstein gestartet und schon an dem Samstag unsere Kulturministerin als Schirmherrin gewinnen können, auch mit einer finanziellen Zusage. Und wir haben schon in der Woche drauf die ersten Auszahlungen machen können, bevor wir das große Geld bekommen haben. Da sprechen wir von 1x3 Millionen Euro und danach nochmal vom Land Schleswig-Holstein für die Kulturhilfe Schleswig-Holstein und für Stipendien. Und da konnten wir helfen, direkt mit Geld.
Aber finanzielle Hilfe, also ich habe mit einigen Künstlern im Land gesprochen, die da haben dann 1x2000 oder 1x3000 Euro gekriegt. Das ist im Moment eine Menge, aber wenn man damit 2 Jahre überbrücken soll,
ja, das reicht nicht. Nein, du kannst mit 2000 Euro keine 3 Jahre überbrücken oder 2 Jahre überbrücken, das ist völlig klar. Aber nö, es ist
ein Monat, vielleicht 2.
Ja, wenn du ein durchschnittliches Künstlerinnen- und Künstlereinkommen
okay, ein halbes Jahr
nimmst, dann, da sprechen wir von 11.000 Euro Jahreseinkommen. Das ist der Schnitt eines Künstlerverdienstes in Deutschland.
11.000 Euro
im Jahr. 11.000 Euro im Jahr. Da sieht man, wie prekär die Lage ist. Und da sind die Großverdiener im Kulturbereich schon mit drin. Also weiß man im Schnitt, es kann auch weniger sein als die 11.000 Euro. Und damit konnten wir helfen. Schleswig-Holstein war eines der erstmal der wenigen Bundesländer, die damit angefangen haben. Und dann auch, sagen wir mal, in einer signifikanten Größe. Es gab nur wenig Bundesländer, die an Künstlerinnen und Künstler mehr Geld ausschütten konnten, als wir das hier getan haben. Es gibt auch Bundesländer, die gar nicht geholfen haben, sondern die auf die Bundesmittel verwiesen haben, die allerdings für solo-selbstständige Künstlerinnen und Künstler nur sehr schwer zu bekommen waren oder nur für Geschäftsausgaben und so weiter und so fort, die sowieso kaum jemand hat.
Glaubst du, der Landeskulturverband macht genug?
Man kann immer mehr machen. Wir haben jetzt ja gerade Mitgliederversammlung gehabt. Wir haben den Vorstand nochmal erweitert, neu aufgestellt. Wir haben gute Ideen dazu, was man noch mehr machen kann.
Ja, größte Forderung aktuell?
Wir fordern nicht, wir fördern.
Größte Förderung aktuell?
Der Support, den wir leisten können, auch in der Kommunikation mit dem Land, über die Kulturknotenpunkte, die ja nochmal massiv ausgeweitet worden sind. Wir widmen uns jetzt Themenfeldern wie zum Beispiel Kultur- und Klimaschutz. Das wird das große Thema sein. Nachpandemische Thema wird der Klimaschutz sein im Kulturbereich. Diversität, Entwicklung in den Kulturinstitutionen in Schleswig-Holstein. Das sind unsere Top-Themen, mit denen wir jetzt in die nächsten 2 Jahre gehen, für die wir gewählt worden sind.
Eines der Mitglieder im Landeskulturverband ist der Landesmusikrat Schleswig-Holstein. Und er hat angefangen, vor fast 15 Jahren das Instrument des Jahres zu küren. In erster Linie, um weniger beachteten Instrumenten mit Konzerten und anderen Veranstaltungen so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. 2008 vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein ins Leben gerufen, machen mittlerweile 12 Bundesländer bei der Aktion mit. In diesem Jahr auf dem Jahrespodest das Drumset, das Schlagzeug. Und es war tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten, sagt auch ein Hersteller aus Schleswig-Holstein. Dani Marquez-Marcalo war für uns bei Adoro Drums in Schenefeld, nördlich von Hamburg, zu Gast, wo alles als Vater-Sohn-Hobby angefangen hat und mittlerweile mit dem Backofen gearbeitet wird.
Das ist ein Industrieofen tatsächlich. Da backen wir die Spitzen von unseren Stöcken drin. Das sind unsere Side and Sticks.
Stefan Kort steht in der kleinen Betriebshalle von Adoro Drums in Schenefeld. Die Wände sind voll mit bunten Becken. An den Werkbänken werden Einzelteile per Hand gefertigt. Im Ofen werden die Spitzen der Silent Sticks, also der leisen Sticks, gehärtet. Man kann einen Unterschied hören. So klingen normale Sticks. Und so die leise Variante. Sie sind aus PVC. In der Rohversion sehen sie aus wie durchsichtige Plastikröhren. Sie werden sauber geblasen. Und sind ein echter Bestseller, sagt Stefan Kort.
Damit haben wir uns quasi durch die Pandemie gerettet. Mit einem Trommelstock, mit dem man zu Hause die Nachbarn weniger nervt.
Seit 2008 fertigt Adoro Drums. Stefan Kort ist eigentlich Grafiker, hat für große Konzerne Internetseiten gestaltet. Musik hat in der Familie immer eine wichtige Rolle gespielt. Und Handwerk, der Vater ist Tischler.
Ich habe mit 15 damals mit meinem Vater die erste Trommel gebaut. Erst als mein Vater in Rente ging, haben wir gesagt, Mensch, jetzt haben wir endlich mal Zeit. Gedacht war auch wirklich nur ein paar Trommeln zu bauen und nicht gleich eine ganze Schlagzeugserie.
Der Vater, mittlerweile Mitte 70, hilft immer noch gelegentlich mit. Inzwischen hat Adoro sogar Angestellte in Nordamerika, inklusive Showroom in Oklahoma City.
Erstmal gibt es sehr, sehr viele Kirchengemeinden in den USA, die mit Schlagzeug auch arbeiten. Die haben einfach von Haus aus das Problem, Schlagzeug ist in den Räumen einfach viel zu laut und die haben meistens auch eine sehr schwachbrüstige Anlage.
Auch in Deutschland arbeite man sehr erfolgreich mit Kirchengemeinden zusammen. Was bei Kirchen, aber auch bei Privatkunden eine Rolle spielt, die wenigsten kaufen sich das richtige Drumset.
Die Leute wissen gar nicht, dass ein Schlagzeug tatsächlich auf Lautstärke getrimmt wurde. Sie haben zu Hause Probleme mit Nachbarn und kaufen sich ein Schlagzeug, was dafür gebaut wurde, auf großen Open-Air-Bühnen gegen Marshall-Verstärker anzulernen.
Am besten wäre es, wenn Schlagzeuge durch begleitende Tontechnik abgenommen werden würden, sagt Stefan Kort. Das mache zu Hause aber kaum jemand. Wenn ein Schlagzeug aus den richtigen Einzelelementen zusammengesetzt und richtig tonlich ausbalanciert sei, dann sei es viel leiser und weniger störend als zum Beispiel ein Klavier. Dass das Drumset das Instrument des Jahres 2022 ist, freue ihn sehr, sagt Stefan Kort. Denn es werde immer weniger getrommelt.
Wir haben bei den meisten Musikgeschäften, einfach weil man sehr wenig Geld am Schlagzeug verdient, gesehen, dass die Instrumente aus den Läden verschwinden. Dass da meistens noch so ein Alibi-Schlagzeug steht für, was weiß ich, 800 Euro, ein billiges Set. Aber das Instrument ist aus der Wahrnehmung weitestgehend in der Branche verschwunden.
Ein klassisches Schlagzeug mit Becken aus Haselnussholz kann 2.800 Euro kosten. Dafür gibt es in Schenefeld oder eben Oklahoma City auch eine entsprechende Fachberatung und den individuellen Zuschnitt. Oder man kann die eine Frage diskutieren, die Generationen von Drums-Fans bewegt. Ringo oder Charlie Watts?
Ringo, hast du die Doku gesehen?
Er meint die neue Beatles-Doku Get Back, die Disney kürzlich veröffentlicht hat.
Sobald Ringo am Schlagzeug saß, klang es immer super. Man konnte immer mitschneiden. Alles, was er gespielt hat, er hat nie rumgedengelt, er hat immer sauber gespielt.
Ja, Charlie Watts oder Ringo Starr, die ewige Frage, Beatles oder Stones. Du bist Jahrgang 69, glaube ich.
Richtig.
War das bei dir noch ein Thema, Beatles oder Stones?
Es waren die Beatles.
Also keine Frage, sondern war ganz, ganz klar. Dann bist du eher artig aufgewachsen, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, echt? Also ich meine, Stones, das war ja eigentlich eher so für die Jugendlichen, für die Revoluzzer.
Ja, bei uns im Haushalt gab es die Beatles-Platten und die Stones-Platten weniger.
War das die Musik, mit der du groß geworden bist?
Ja, das war die Musik, mit der ich groß geworden bin. Ich hatte
keine Klassik?
Ja, auch, ne? Aber vielseitig, ne? Viel Jazz, viel Beatles. Irgendwann kam die Neue Deutsche Welle.
Das war
in den 80ern, genau. Ja. Aber nee, ich bin eher mit Beatles aufgewachsen als mit Klassik.
Aber nicht in Schleswig-Holstein?
Nee, in Nordrhein-Westfalen.
Hast du eine gute Kindheit gehabt damals?
Ja. Kleinstadt, das, was heute keiner mehr glaubt, ne? Dass man draußen spielen konnte und so weiter und so fort.
Mit kurzen Hosen und aufgeschlagenen Knien
und ohne Handy und ohne Helikopter und ohne Eltern und ohne sowas. Ja.
Ohne Eltern ist gut.
Ohne Helikoptereltern.
Ja. Ich finde das ziemlich bemerkenswert, dein Engagement für die Kultur, wenn man weiß, dass du eigentlich studierter Jurist bist, stellt man sich die Frage, wo kommt das her? Diese Begeisterung für die Kultur.
Ja, das Kuriose ist ja, dass ich nicht Jurist werden wollte, sondern geworden bin. Ich habe schon mit Geige angefangen an der Musikschule und bin dann irgendwann auf die Bratsche umgesattelt, weil es das schönere Instrument ist.
Muss man nicht ganz so schnell spielen.
Richtig, genau.
Und
man brauchte einen im Musikschulorchester. Ja. Und da war dann auch immer was zu organisieren. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich irgendwann in einer Stellenanzeige gesehen, dass das ein Beruf sein kann, Orchestermanager, dass man das beruflich machen kann. Und dann bin ich mit dieser Anzeige ausgeschnitten zur Arbeitsagentur, die damals anders hieß, gefahren, habe gesagt, hier, was muss ich machen, um das zu werden?
Das muss ja dann so Ende der 70er, Anfang der 80er
Das war sein. In den 80er, Mitte der 80er.
Da war der Begriff des Kulturmanagers, den gab es, glaube ich, noch gar nicht.
Die gab gerade die ersten Kulturmanagement-Studien, Aufbaustudiengänge in Hamburg und in Wien, deutschsprachig. Ja. Ansonsten gab es das nicht und die bei der Arbeitsagentur konnten mir nicht helfen. Und dann musste ich halt jemanden anrufen oder mich erkundigen. Also ich bin also in die Stadtbücherei zur Recherche. Es gab ja kein Internet, kein Google. Habe ein Buch über die Kulturorchester Deutschlands gefunden, habe die Berliner Philharmoniker gefunden, habe mir von der Auskunft die Nummer der Berliner Philharmoniker geben lassen, habe dort gesagt, ich müsste mal mit dem Intendanten sprechen. Ich bin kurioserweise verbunden worden, wahrscheinlich wegen einer Namensverwechslung. Der Intendant war dran und hat sich 20 Minuten Zeit genommen, weil er das lustig fand für meine Berufswegeplanung. Und der war Jurist.
Ach.
Und das war der Grund, warum ich Rechtswissenschaften studiert habe.
Aber nur bis zum ersten Staatsexamen.
Das heißt nur. Ja, das war lange genug. Und er hat gesagt, studiere was Grundständiges und mach alles andere im Studium nebenbei in den Ferien. Und ich war in jedem Semester Ferien bei irgendeinem Orchester und habe da Produktionsassistenzen gemacht, Orchesterbüro und so weiter und so weiter. Das war mein Berufsziel.
1996. Hast du dann dein Examen gemacht?
Ja.
Da habe ich, das Internet vergisst ja nichts und verrät auch alles, bei Facebook bei dir einen schönen Eintrag gefunden. Im Eintrag von April 21. Oh. Heute vor 25 Jahren, schreibt Guido Fröse, mit dem bestandenen ersten juristischen Staatsexamen startet eine verrückte Zeit. Innerhalb von 6 Monaten Examen, Standesamt, kirchliche Trauung, Sohn Nummer 1, 6 Wochen Beamter auf Widerruf, eigener Widerruf und Start beim Kulturministerium Nordrhein-Westfalen.
So ist es.
Das war eine heiße Zeit.
Das war ein verrücktes Jahr.
Und dein Sohn kam ziemlich schnell auf die Welt.
Der kam.
Standesamt und gleichzeitig Geburt. Also
Ja, aber... So
2 Wochen Kind.
Ja.
2 Wochen Schwangerschaft.
Ja, es war... Das war recht knapp.
Ja, aber du bist ja ganz offenbar glücklich verheiratet, denn das ist jetzt ja schon fast 26 Jahre her. Also Silberhochzeit habt ihr im vergangenen Jahr gefeiert.
So ist es.
Mit Annelie, einer gebürtigen Finnin. Inwieweit hat ihre Herkunft dein Leben verändert?
Halbfinnin ist sie und das heißt, dass alle Jungs sind Viertelfinnen, die wir zu Hause haben. Ich habe also insgesamt 1,5 Finnen zu Hause und das
sehr schön.
Und ja, und man kann ja alles, was einem ein bisschen ungewöhnlich erscheint, auf diesen finnischen Anteil schieben und das ist ganz hilfreich im täglichen Zusammenleben. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich, hat das eine Prägung Richtung Meer und ist auch kein Zufall, dass wir hier sind. Und das ist auch kein Zufall, dass wir in einer Institution sind, die in den Ostseeraum wirkt. Und es ist auch kein Zufall, dass das unsere Lieblingsurlaubsregion ist. Also das prägt natürlich. Und so der skandinavische Einschlag in der Familie ist schon deutlich bemerkbar.
Merkt man den auch kulturell? Also ich sag mal, die Finnen, wenn man das Klischee bemühen will, die mögen diese Humpa-Musik. Die sind große Fans des Tangos, der finnische Tango, weltberühmt. Hat dich das auch irgendwie beeinflusst?
Ja, also der finnische Tango-Kurs zum Beispiel, das ist schon was Besonderes und die finnische Tango-Musik überhaupt und überhaupt diese Mentalität dazu. Man vermutet den Tango ja nicht in Finnland. Und das andere, wenn du Humpa ansprichst oder Leningrad Cowboys oder Lordi, also das ist ja alles das, was ein bisschen schräg ist und was ein bisschen drüber ist und das, was man hier nicht so findet. Und wenn es eine schräge Idee gibt, dann gibt es eine gute Chance, dass die aus Finnland kommt. Und das liebe ich. Das ist einfach so unkonventionell. Und das merkt man auch im Umgang mit den Menschen. Das ist, ja, das ist was Besonderes.
Kannst du diesen Umgang mit den schrägen Ideen, das Umsetzen von schrägen Ideen, das einfach mal machen, kannst du das verwenden für deine tägliche Arbeit?
Oh ja.
Dass du sagst, ich mache jetzt einfach mal, mir doch
ja,
egal.
Ja.
Ich habe 1,5 ja. Finnen zu Hause, ich darf das.
Genau, die halten nicht immer als ich beziehe mich nicht jederzeit drauf natürlich, aber man muss schon Sachen ausprobieren, wenn man nach vorne gehen will. Und dafür ist so eine Institution hier auch da oder die Arbeit ist hier auch da, um nach vorne zu gucken, um auch Dinge zu antizipieren, um auch Dinge zu wagen und auszuprobieren und sein zu lassen, wenn es nicht klappt. Und im besten Falle hat man halt die Nase vorn und das gehört mir dazu, zu experimentieren.
Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen über Fossi sprechen. Ihr habt ein neues Familienmitglied. Seit einem Jahr ein Hund,
ja.
Kein Finnenspitz, sondern ein Elo, das ja. Musste ich erstmal googeln.
Ja.
Die Rasse war mir vollkommen fremd.
Das ist eine verträgliche Mischung aus Chow Chow Eurasia und Bobtail in der Züchtung.
Sieht sehr süß aus.
Echter Familie.
Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, dann führt uns das in eine ganz andere Richtung.
Neues Thema.
Und das neue Thema heißt Lieblingsgegenstand. Jetzt nicht Lieblingstier, Lieblingsmensch, sondern Lieblingsgegenstand. Wir machen das regelmäßig hier im Kulturpodcast Kunst mich mal, dass wir unseren Gast, so auch dich, Guido Fröse, nach einem Lieblingsgegenstand fragen und du hast mir vorhin gesagt, du hast einen.
Ja, ich habe einen, der schwankt immer mal und das, was ich jetzt habe, ist relativ aktuell.
Ja, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Erzähl.
Ich habe von meinen Nordkolleginnen und Nordkollegen ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Das
also von deinen Mitarbeitern
hier im Haus. Von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Haus. Das ist nicht selbstverständlich, dass das passiert. Dass der Chef ein Weihnachtsgeschenk kriegt. Ich muss irgendwas richtig gemacht haben, vielleicht im letzten Jahr, keine Ahnung. Das ist ein Druck, der ist quadratisch 15x15 ungefähr und da steht drauf Hope. Also Hoffnung und der hängt hier direkt neben meiner Bürotür von innen und die Kolleginnen und Kollegen haben geschrieben, sie hätten keine Sorge gehabt. Also auch in so einem Corona-Jahr keine Sorgen zu haben dazu, ob der Arbeitsplatz gefährdet ist, ob man was verliert. Wir haben wirklich kreativ weitergearbeitet und das geht nicht mit Angst. Und deshalb hat mich das berührt und deshalb habe ich es hier hängen und deshalb gucke ich gerne drauf.
Das Stichwort Nordkolleg ist gut, denn das ist ja dein Brötchenjob.
Ja.
Arbeitest hier als Geschäftsführer. Ich glaube, in Schleswig-Holstein ist das Nordkolleg weitgehend bekannt, im Rest Deutschlands wahrscheinlich eher nicht. Kannst du so in 2, 3 Sätzen sagen, was das ist, das Nordkolleg?
Ja, das ist eine Akademie für kulturelle Bildung mit den inhaltlichen Themen Musik, Literatur, Medien, allen Ostseesprachen und Kulturwirtschaft. Und das ist im Prinzip ein Hotelbetrieb mit 220 Betten und intensiven Kursen, Workshops, Tagungen, die wir hier machen, zu vergleichen bundesweit mit anderen Häusern wie dem Bundes- oder den Landesmusikakademien, die du vorhin schon erwähnt hast. Und ja, den Heimvolkshochschulen, aus dieser Tradition kommt das Haus auch.
Ja, dass man hier wohnen und übernachten kann, ja. Das ist ja auch der Unterschied zu einer, ich sag mal, klassischen Volkshochschule.
Ganz genau, ist alles intensiv. Das, was an Volkshochschule in einem Semester läuft, läuft hier in einer Woche.
Das ist intensiv?
Ja.
Ja, wie ist es denn gelaufen in den vergangenen 2 Jahren Corona?
Hotellerie,
wir sind jetzt gerade aktuell, glaube ich, gut, beim Podcast, das kann sich dann ändern, wenn man das in 3, 4, 5 Wochen hört. Aktuell sind wir bei 2G+.
Ja, es schwankt halt, ne? Es schwankt und von gar nichts bis gut voll haben wir auch in diesen 2 Jahren hier alles erlebt. Und das fing insbesondere daran, dass wir als Modellprojekt fungieren durften im Kulturbereich. Das heißt, wir konnten eine ganze Menge ausprobieren, Dinge ausprobieren, die danach in Verordnungen umgesetzt worden sind. Das heißt, das tägliche Testen haben wir hier sehr früh angefangen, als es dann diese Tests gab. Und wir durften eine ganze Menge machen, auch mit internationalen Begegnungen hier. Und deshalb können wir dankbar sein dafür, dass wir doch sehr viel Kultur und sehr viel Veranstaltungen erlebt haben. Und nach dem ersten Lockdown bündelte sich alles in der freien Zeit bis zum nächsten Lockdown. Und danach explodierte es dann wieder in Zahlen und in Begegnungen und so weiter. Und im Moment ist wieder wenig. Und wir warten darauf, dass wir wieder mehr dürfen.
Gut, obwohl wir gerade mitten im 4. Lockdown sozusagen stecken, ist das Angebot, was ihr vorgelegt habt für 2022, für das neue Jahr, beeindruckend? Also in den kommenden Wochen gibt es unter anderem einen Basiskurs Arrangieren für Popchöre, norwegische Konversation, Finnisch 2, Schwedisch 3, Schreiben für Kinder und Jugendliche. Es gibt die Möglichkeit, ein Musical zu erarbeiten. Es gibt Einblicke in Goethes Faust, der jetzt hier auch parallel am Landestheater gespielt wird. Und eine ganze Reihe in dieser Richtung mehr. Nach welchen Kriterien stellt ihr das Jahresprogramm zusammen?
Wir haben für alle Fachbereiche haben wir Fachreferentinnen und Fachreferenten, die sich da gut auskennen. Und das ist einerseits, reagiert man auf das, was nachgefragt wird. Auf der anderen Seite überlegt man sich, was wird gebraucht in Schleswig-Holstein? Was brauchen die Menschen hier? Und danach machen wir ein Programm, was eine gute Mischung ist aus bekannt und bewährt und mutig. Und
Finnisch?
Finnisch
verrückt?
Und Finnisch, die Finnischkurse laufen und die Isländischkurse auch. Wir haben jetzt im Sprachenbereich zum ersten Mal Altisländisch. Das ist ja was ganz Spezielles. Färöisch läuft seit Jahren gut, ist auch eine absolute Nische.
Du hast gerade gesagt, ihr macht Sachen, die Menschen in Schleswig-Holstein brauchen. Was brauchen sie denn?
Ja, also wir stellen ja fest, wenn hier Jugendliche zusammenkommen in Bandcamps oder in den Jugendorchestern oder das Festivalorchester vom Schleswig-Holstein Musikfestival. Wenn man solche Gruppen mal erlebt hat, dann weiß man, was für eine Bedeutung gemeinsames Musizieren hat. Und wir müssen viel mehr von diesen Anlässen schaffen. Auch für Menschen aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern müssen wir und werden wir das verstärkt anbieten. Und das andere ist, die Möglichkeit der Teilnahme so weit zu senken oder es so weit möglich zu machen, dass auch Menschen, die kein Instrument gelernt haben, Musik machen können. Denn das hat ja immer noch ein bisschen was Privilegiertes, ein Instrument gelernt zu haben. Und
das kostet auch Geld.
Musik und es kostet auch Geld. Und die Bandcamps, die wir dazu anbieten, die sind alle kostenfrei für die jungen Menschen. Und dieses ganze Feld Community Music, also gemeinsam Musik zu machen, das ist ein großes Thema. Und deshalb vermitteln wir das hier. Einerseits an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andererseits aber auch bieten wir Seminare an für Menschen, die wirklich frei von Voraussetzungen hierher kommen und zum Beispiel Ukulele lernen oder Body Percussion oder. Ne?
Ja,
auf der Ukulele kannst du an einem Wochenende danach kannst du ganz viele tolle Sachen machen, Lieder begleiten und so weiter, auch wenn du vorher noch nie ein Instrument in der Hand hattest.
Das Programm, das ihr rausgegeben habt, das ist ein richtig stattliches Heftchen, über 100 Seiten stark. Das ist mal was für einen verregelten Sonntagnachmittag zum Durchblättern und gucken, was einen interessiert. Als Chef der ganzen Geschichte, ist dir da was besonders ins Auge gefallen? Eine Sache, wo du sagst, darauf bin ich besonders stolz, dass wir das anbieten können?
Ah, jedes Mal. Und wenn ich jetzt was sage, dann komme ich in Teufelsküche.
Ja klar, weil die Fachreferenten und Fachreferenten sagen, ja, aber meins war auch toll.
Ich redigiere jedes Jahr oder wir schreiben ja jedes Jahr in dem Programm und ich gucke an und überlege, was möchtest du davon selber machen? Und das sind immer ganz viele Sachen, für die ich keine Zeit habe. Aber wo du den Umfang des Programmbuchs ansprichst, wir haben es ja deutlich reduziert von 280 Seiten auf 100 und
ist
haben
es
jetzt
lesbarer geworden.
haben jetzt ein kompaktes Buch aus ökologischen Gründen und wir haben also mehrere hunderttausend Seiten gedruckte Seiten eingespart darüber und haben jetzt ein kompaktes, finde ich, ganz ansprechend gestaltetes Programmbuch, in dem man trotzdem alles findet. Und natürlich sind da ein paar Highlights drin. Aber die möge bitte jeder selber nachgucken.
Ach, mal ein Spielverderber. Übrigens, wer Papier sparen will, das Programmbuch gibt es auch als PDF.
So ist es.
Online auf der Seite des Nordkollegs.
Ja.
Also, wir halten fest, ihr geht optimistisch mit einem neuen Programm an den Start, auch 100 Seiten zu füllen mit Inhalt, mit Angeboten. Das ist was. Aufbruchstimmung derzeit auch in Lübeck beim Wassermarionettentheater. Kennst du das?
Ja, ich bin noch nicht da gewesen, aber das ist ein Begriff.
Das ist eine ziemlich coole Idee. Das Lübecker Wassermarionettentheater ist offenbar einzigartig weltweit. Niemand sonst hat sich bis jetzt an diese Kunstform rangetraut, mit Marionetten im Wasser zu spielen. Außer eben Künstler und Musiker Wolf Malten. Er hat das Theater vor gut 30 Jahren gegründet. Jetzt die Corona-Zeit für Umbauten und diverse Verbesserungen genutzt. Und jetzt können sie wieder. Unsere Reporterin Linda Ebner hat bei Wolf Malten und seiner Frau Anna hinter die Kulissen geschaut, sozusagen unters Wasser. Erwartungsgemäß ist das nämlich gar nicht so einfach, die Puppen tanzen zu lassen. Unter Wasser.
Endlich dürfen Anna und Wolf Malten vom Wassermarionettentheater Lübeck wieder spielen. Nach 2 Jahren Corona-Pause dürfen sie wieder die Puppen schwimmen lassen.
Für mich mit das schönste Erlebnis war, dass einfach wieder Menschen hier reinkommen. Sie kommen hier rein und sie sind so dankbar dafür, dass sie jetzt sowas endlich wieder erleben können.
Noch ist das Gebäude in der Kanalstraße in Lübeck von außen eingerüstet. Es wird noch gebaut. Doch eine Glastür und ein großes Schild darüber zeigen den Weg ins Wassermarionettentheater. Eine Rampe führt nach unten in den Kassenbereich. Lichter bewegen sich in Blau- und Grüntönen an den Wänden. Es erinnert an Wellen und an eine Unterwasserwelt. Anna und Wolf Malten sind froh, seit 2018 in diesen Räumlichkeiten zu sein.
Was hier besonders schön ist, ist, dass wir nicht nur das Theater haben, das dem Publikum zugänglich ist, sondern wir haben hier offen unsere Figurenbauwerkstatt, die wir auch als Fensterwerkstatt, wenn jetzt das Gerüst vorne weg ist, betreiben können. Das heißt, die Lübecker können uns beim Figurenbau zuschauen. Wir haben ein Tonstudio, in dem wir arbeiten können. Und wir haben unseren Fundus hier, auf den wir zurückgreifen können. Also alles unter einem Dach.
Sie haben die Corona-Zeit genutzt und 2 Jahre lang umgebaut. Vorher war das Wassermarionettentheater auf dem LNG-Gelände, einer ehemaligen Lübecker Werft. Dort hatte Wolf Malten eine Probenhalle, die er in einen Spielbetrieb umgebaut hat. Aber das war nicht die Dauerlösung.
Wir haben auch tolle Dinge gemacht, aber es war weder finanzierbar eigentlich noch heizbar. Wir haben da unter widrigsten Umständen gearbeitet.
Das ist zum Glück jetzt Geschichte. Denn in ihren neuen Räumlichkeiten haben sie Platz für 2 Bühnen. Auf der einen steht das 3000 Liter Aquarium mit blauen Kinosesseln davor und auf der anderen stehen 3 kleinere Becken, die Kinderbühne. Wolf und seine Frau Anna kennen sich seit 2014. Eigentlich wollte Anna keine Puppenspielerin werden. Doch das Wassermarionettentheater hat es ihr angetan.
Ich habe eine Figur aus Textilien gebaut und ich wollte, dass die wie bunte Fähnchen im Wind so durchs Wasser meandert. Und ich glaube, ich habe aus verschiedensten Stoffen mit unterschiedlichen Materialien, um eine Stabilität herzustellen und sie schwimmen zu lassen, aber nicht untergehen zu lassen und so weiter, habe ich rumprobiert. Also 8 Wochen für eine winzige Figur, die einen 15 Sekunden Auftritt hat.
Es ist eine ganze Menge Arbeit, die hinter dem Wassermarionettentheater steckt. Wahrscheinlich hat es deshalb sonst noch niemand auf der Welt ausprobiert, lacht das Ehepaar.
Figurenbau dauert bei uns lange, denn wir müssen ja im Trockenen bauen. Und dann müssen die Figuren im Wasser ausprobiert werden. Dabei kommen ganz verschiedene Materialien zum Einsatz. Früher haben wir viel mit Schaumstoff zum Beispiel gearbeitet. Das saugt sich dann voll und im Wasser kann es sich toll bewegen, aber es ist nicht sehr haltbar. Und wir sind irgendwann auf Kunststoffe, Silikone ausgewichen. Und inzwischen ist es so, dass wir Figuren gießen aus Silikon.
Die Bewegungen im Wasser sind nicht so einfach, wie sie aussehen. Sie sind fließend und träge, sagt Anna Malten.
Schwierig wird es, wenn ich einen ganz bestimmten Plan habe und die Figur zwingen möchte, das und das zu machen. Dann macht sie das garantiert nicht. Ich muss wirklich mich auf die Figur einlassen und auf das Wasser einlassen. Wenn ich aufhöre, das zu kontrollieren, dann können wir sozusagen gemeinsam, die Figur, das Wasser und ich, eine wunderschöne Performance abliefern.
Anna und Wolf Malten spielen immer an den ersten beiden Wochenenden im Monat. Wolf komponiert und macht die Musik und Anna taucht mit den Puppen ab und erzählt die Geschichten. Ein tolles und harmonisches Team.
Hat ein bisschen was Finnisches, ne? Ja. Total bekloppt, aber wir machen's.
Ja, tolle Sachen gibt's.
Oder?
Ja, fantastisch.
Ja, das Lübecker Wassermarionettentheater. Einzigartig auf der Welt, einen Ausflug wert, unbedingt. Was kannst du dir derzeit empfehlen, kulturell? Was steht bei dir auf der Liste des Möglichen, des Gewünschten?
Oh, für mich privat, also stehen so ein paar Konzertbesuche und wir hoffen, dass das alles irgendwie stattfinden kann. Zum Teil schon zweimal verschoben, mal gucken.
Die Karten behalten ihre Gültigkeit.
So ist es. Mhm. Oder es sind Gutscheine geworden.
Mhm. Ja, oder so.
Ja. Genau.
Eine meiner Lieblingsrubriken in diesem Podcast ist der legendäre Stresstest.
Mhm.
Mhm. Den möchte ich jetzt mit dir machen.
Okay, ich setze mich mal anders hin.
Das ist schon mal gut. Jetzt musst du dich konzentrieren. Nein, musst du nicht. Es ist nicht so schlimm. Es gibt nichts zu gewinnen. Nur verlieren kann man halt. Ne? Ruhm, Ehre, Ansehen und so. Also, den Stresstest, den ich mit dir mache, das ist ein Wenn-Dann-Test. Von mir kommt das Wenn und du ergänzt dann bitte das Dann. Also, wenn ich, Guido Fröse, genug Geld hätte, um nicht mehr arbeiten zu müssen, dann?
Würde ich trotzdem weiterarbeiten.
Würdest du wirklich?
Ja.
Wenn ich besser Klavier spielen könnte, dann?
Bräuchte ich nicht mehr auf meiner Bratsche rumzuhunzen.
Das gibt Schimpfe von allen Bratschern dieser Nation. Wenn ich die Chance hätte, mein Leben nach dem Abi nochmal neu zu starten, dann?
Würde ich vieles nochmal genauso machen. Manches schneller, manches anders.
Was würdest du anders machen?
Ich glaube, ich würde im Studium noch mal ein paar andere Stationen machen. Nein, ansonsten ist es toll gelaufen. Ich würde vieles genauso wieder machen.
Okay. Mhm. Wenn ich Kultusminister in Schleswig-Holstein wäre, dann?
Ja, dann wäre ich in einer Position, in die ich nicht rein wollte.
Echt nicht?
Nee.
Du könntest einiges bewegen.
Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ja, natürlich kann man da einiges bewegen. Aber wir bewegen hier auch eine ganze Menge.
Ja.
Und ich habe Respekt vor dem Amt Kultusminister. Wenn man für Schule und für diese Dinge zuständig ist, das ist nicht einfach, wie man sieht. Und das muss man wirklich wollen.
Wenn ich Bundespräsident wäre, dann?
Dann würde ich mich insbesondere dafür einsetzen, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten.
Das war schon sehr staatsmännisch.
Ja.
Und die letzte Frage. Wenn die Corona-Beschränkungen irgendwann aufgehoben sind, dann?
Feiern wir.
Wie?
Ja, wir haben für unsere Weihnachtsfeier verpasst. Wir wollten eine machen, aber wir konnten da nicht mehr. Und wir haben einfach im letzten Sommer den Moment verpasst, mal zusammen zu feiern. Und ich finde, das ist jetzt mal wieder dran.
Zum Schluss, lieber Guido, was ich noch zu sagen hätte. Haben wir etwas vergessen? Hast du etwas auf der Seele, auf dem Herzen, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Dann hast du jetzt Gelegenheit.
Nein, Benedikt, das war ein schönes Gespräch mit dir. Und ich bin gespannt auf dieses Kulturjahr, was wir vor uns haben. Und hoffe, dass wir alle gesund genug bleiben, viel Kultur in Schleswig-Holstein erleben zu können.
Dann schönen Dank an den Geschäftsführer der Erwachsenenbildungsstätte Nordkolleg in Rendsburg, an den Vorstandsvorsitzenden des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein, an den Lehrbeauftragten, den Chairman, den Sprecher, den Ehemann, den Kulturbegeisterten, den Hundebesitzer, an Guido Fröse. Dank dir für Einblicke, für Ausblicke, für Überblicke. Danke für deine Gastfreundschaft trotz Corona. Und wir freuen uns auf eine neue Folge Kunst mich mal. Bis dahin bleiben Sie neugierig.
Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.